Diesmal spreche ich mit Luisa Brause, Forscherin an der Stellenbosch-Universität in Südafrika, in Barcelona und an der Humboldt-Universität in Berlin. An allen drei Instituten arbeitet Luisa Brause zum großen Themenfeld Digitalisierung in der Landwirtschaft, aber mit einem Schwerpunkt auf die Folgen digitaler Tools auf die Arbeit in der Landwirtschaft. Außerdem ist Luisa angestellt an der Robert-Bosch-Stiftung, wo sie zum großen Themenfeld Klimawandel und Landwirtschaft arbeitet. Es macht total Spaß, mit Luisa zu reden und ihr zuzuhören, ganz einfach, weil sie ein totaler Tech-Nerd ist. Sie kann sich einfach begeistern für alles, was blinkt und piept und was das Leben und die Arbeit von Menschen einfacher macht. Und gleichzeitig ist Luisa total kritisch, welchen Effekt Digitalisierung in der Landwirtschaft haben könnte, auf so Themenfelder wie Arbeitsbedingungen oder Machtverhältnisse. Und das ist eine total spannende Kombi, weil ich sonst den Eindruck habe, dass Menschen, die Technik kritisieren, häufig auch Menschen sind, die Technik einfach nicht mögen. Und das ist bei Luisa definitiv nicht der Fall. Unser Gespräch ist ein ziemlicher Rundumschlag. Wir schauen uns den Forschungsstand in der Entwicklung von digitalen Tools an. Wir schauen uns Fragen rund um Daten und um Konzernmacht an. Wir sprechen über Luisas Schwerpunktthema Arbeit in der Landwirtschaft, also ob und wie digitale Tools die Arbeit erleichtern können oder zum Beispiel durch Überwachung die Situation von Angestellten in der Landwirtschaft auch einfach verschlechtern kann. Und zum Schluss des Gesprächs sprechen wir noch über Visionen, wie die Digitalisierung besser organisiert werden könnte. Dabei bleiben wir und bleibt Luisa immer an konkreten Beispielen. Vom Farmdroid bis zur Spargelspinne hängt sie ihre Antworten auf an ihren konkreten Erfahrungen aus Gesprächen mit Landwirtinnen und aus ihrer Forschung. Bevor es jetzt losgehen kann, will ich mich noch bedanken bei den knapp 10 Junglandwirtinnen, die vor dem Interview Fragen und Kommentare zum Themenkomplex zugeschickt haben und die ich in das Interview mit eingewoben habe, was es mir viel leichter gemacht hat, Fragen zu stellen, die, so hoffe ich doch, auch einfach relevant sind für Menschen aus der Praxis. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht so zum Einstieg, wo siehst du denn, wo es noch so hapert an den Produkten, beziehungsweise einfach formuliert, was sind so deine Lieblings-Fails noch in der Robotik und in der Forschung?
Genau, also Robotik-Fails sind auch ein absolutes Leidenschaftsthema von mir. Es ist ein bisschen gemein, weil natürlich gibt es auch ganz viele Glitches und Fehler und Dinge, die nicht funktionieren in anderen Teilen der Digitalisierungslandschaft. Also es gibt auch viele Softwarefehler, aber die sind natürlich nicht ganz so schön anzugucken wie in der Robotik. Und ich würde sagen, in der Robotik gibt es ein paar Klassiker. Das ist so Sicherheitsfragen, also dass die Roboter auf dem Feld ständig stehen bleiben, weil sie irgendwie denken, oh Gott, ich fahre an was rein. Und das war gerade am Anfang in der so ersten Generation von Robotik auf dem Feld ein wahnsinniges Problem. Das ist jetzt, glaube ich, wird langsam besser in den nächsten Generationen. Und dann gibt es natürlich immer mal wieder so einfach abstruse Sachen, die mir dann irgendwie Landwirte, die mit Robotik arbeiten, mitteilen. Also zum Beispiel neulich jemand erzählt, die hatten einen Roboter und haben den zum Säen eingesetzt. Und eigentlich laufen die ja nach den sehr klaren Spuren auf dem Feld. Und dieser Roboter hat aber einfach immer die Spur genau verpasst. Mhm. Und niemand konnte dir erzählen, warum der Roboter jetzt darauf besteht, neben der Spur zu fahren, statt in seiner Spur. Dann gibt es genau ein anderes Beispiel von einem anderen Hof. Da hat der Roboter auf einmal angefangen, die Saatabstände eigenständig zu verändern. Also statt dass sie alle, keine Ahnung, 5 oder 10 Zentimeter was im Boden setzen, war er halt mal bei 2, mal bei 7, mal bei 8, mal bei 9. Das ist natürlich dann ziemlich katastrophal und sie haben es auch relativ schnell dann festgestellt. Aber es sind einfach so Glitches, die in dieser Arbeit mit Maschinen passieren, wo du also einfach auch dann, auch mit vielen Telefonaten mit den Unternehmen und Herstellern und Entwicklern eigentlich unklar ist, was da eigentlich los ist.
Das heißt, so allgemein kannst du auch nicht sagen, das sind so die typischen Fehlerquellen.
Doch, die typischen Fehlerquellen für Robotik sind tatsächlich diese Sicherheitsfrage. Also, dass die Roboter dir ständig melden, sie fahren irgendwas rein, was dann aber ein Pflanzen oder ein Steinchen oder sowas ist. Und die Fragen von Boden. Also, die sind tatsächlich noch relativ anfällig für nasse Böden oder Böden, die zu locker sind. Dann kommen die da nicht gut rüber oder bleiben stecken oder haben Probleme bei der Wendung. Felder, die eher am Hang liegen, auch problematisch. Da ist auch mal ein bisschen unklar, wie gut die Roboter damit klarkommen. Also das würde ich sagen, sind so die Klassiker-Fails, wo es irgendwie an die Grenzen kommt.
Mhm. Und so zum Stichwort Forschungsstand, sind das Sachen, wo du denkst, dass es in den nächsten 2, 3 Jahren überkommen werden wird oder wird uns das noch lange begleiten?
Ich finde das in der Landwirtschaft total spannend. Also das ist ja quasi da, wo wirklich Landwirtschaft einfach auch total anders ist als so Automatisierung in Automobilindustrien oder so. Du arbeitest halt mit Natur sehr, sehr direkt. Und die lässt sich auch, wenn das natürlich lange probiert wird, diese ganze Idee von das Feld ist eigentlich eine Fabrik und wir können es standardisieren, soweit wir wollen, es geht halt nicht. So, du bist halt in der Landwirtschaft einfach anders mit Natur in Berührung und du arbeitest da einfach anders. Und natürlich hat das auch einfach andere Anforderungen an Maschinen. Und das ist wahnsinnig herausfordernd für, also sowieso Agrarmaschinenhersteller generell, aber Robotik dann eben nochmal im Besonderen. Mein Gefühl ist, du brauchst relativ viele Anwendungsbeispiele, um dann wirklich weiterzuentwickeln. Also die nur im Labor zu entwickeln unter perfekten Bedingungen, da funktionieren die alle toll und super, aber auf einem Feld, das halt krumm und schief ist, wo die Pflanzen unterschiedlich wachsen, wo du Sonne und Schatten hast und so weiter, ganz unterschiedliche Böden, ist das halt einfach anders. Und ich meine, wir haben jetzt ein paar 100 Roboter laufen in Deutschland und ich kann mir schon...
100 Modelle oder 100 Individuen?
100 individuelle, nicht 100 verschiedene Modelle, also mehrere 100 Einzelroboter, ich weiß nicht, die genaue Zahl kann ich dir nicht sagen. Und ich glaube, je mehr das werden, desto mehr wird davon gelernt. Und ich glaube schon, dass es in den nächsten Jahren da auf jeden Fall nochmal einen Schwung gibt, wenn das Investment da jetzt nicht abreißt. Mhm.
Wenn das Investment nicht abreißt, ist ein gutes Stichwort. Ist vielleicht eine etwas abstrakte Frage, aber kannst du beschreiben, wie die Forschungslandschaft aussieht? Also wer forscht, wer ist da involviert, wie läuft das?
Genau, es gibt natürlich Uni-Projekte, die dazu arbeiten. Die sind dann oft im Maschinenbau angesiedelt, dann oft in Kooperation mit den Agrarwissenschaften. Und da würde ich sagen, gibt es so zwei unterschiedliche Richtungen. Es gibt einmal wirklich die Forschungsprojekte, die versuchen, neue Robotik zu entwickeln, also auch eine neue Form von Robotik, eine neue Form von Agrarmaschinen, die da auch ganz spannende Ansätze haben, zum Beispiel einfach nochmal zu gucken, lässt sich das nicht alles nochmal kleinteiliger machen, dass so ein Roboter nicht quasi für ein Feld gedacht wird, sondern wirklich für eine einzelne Pflanze. Das ist aber, glaube ich, gerade noch relativ viel Zukunftsmusik. Und dann gibt es natürlich die, die einfach mehr anwendungsbezogen forschen, die also gucken, die Robotik, die jetzt auf dem Markt ist, was genau macht ihr auf dem Feld, also was ist der Output? Und es gibt auch nicht nur in der Robotik, sondern in der Produktionslandwirtschaft auch allgemeiner relativ wenig Studien, die wirklich unabhängig evaluieren, was denn diese Maschinen wirklich bringen. Also, und da ist natürlich in der Robotik die Frage, ist es wirklich eine Arbeitserleichterung für den Landwirt? Kommt wirklich so viel Unkraut, Beikraut weg, wie es wegkommen muss oder nicht? Wird die Pflanze beschädigt? So Sachen. Und das sind dann einfach anwendungsbezogenere Studien, die auch wirklich wichtig sind, um eine Idee zu kriegen, bringt das was oder nicht. Und dann hast du natürlich viel Forschung, die dann in Unternehmen stattfindet. Das sind in der Robotik vor allen Dingen Startups tatsächlich. Also es sind gar nicht so die riesengroßen Maschinenbauer, die man so kennt, John Deere oder so, die da viel investiert haben, sondern oft kleinere Unternehmen. Das ist ganz spannend. Die haben viel entwickelt und die ersten Prototypen, die jetzt so, nicht nur Prototypen, die ersten Modelle, die jetzt wirklich in der Landwirtschaft eingesetzt werden, sind auch in Europa überwiegend von kleineren Startups entwickelt. Auch oft mit einem sehr starken Fuß in der Landwirtschaft, das finde ich auch ganz spannend. Also oft unter Beteiligung von Leuten, die irgendwie vom Hof kommen oder familiär irgendwie in der Landwirtschaft arbeiten. Und ein dritter Punkt, wo Forschung läuft, und das finde ich auch ganz spannend, weil die auch oft nicht so richtig gesehen werden, sind so Mittelständler, die eigentlich so mechanische Unkrautbekämpfungsmaschinen zum Beispiel bauen. Also sowas wie, ich weiß gar leider immer nicht genau die deutschen Begriffe dafür, sowas wie ein Fingerweeder, also alles, was du so in der organischen oder biologischen...
Fingerhacke, glaube ich.
Fingerhacke, okay, super, danke. Hast, und die schauen jetzt natürlich auch, lässt sich das digitalisieren? Also kriegen wir eine höhere Präzision oder eine anwendungsfreundlichere Werkzeuge hin, wenn wir das digitalisieren? Und das ist, würde ich sagen, so der dritte Bereich, wo auch geforscht und entwickelt wird.
Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Dann springen wir einmal so ein bisschen, weil für mich ist der Farmdroid ein interessantes Beispiel. Also der ist ja auch auf einem Hof entwickelt worden. Vielleicht kannst du gleich zu dem Farmdroid noch ein bisschen mehr erzählen. Und gleichzeitig, finde ich, gibt es ja so diese Erzählung, dass eigentlich immer die großen Tech-Unternehmen oder die großen Maschinenbauer dominieren. Das ist auch so das, was ich, bevor ich mich mit Digitalisierung beschäftigt habe, so dachte. John Deere und Fendt und, weiß nicht, Microsoft produzieren die ganzen digitalen Tools. Wenn du das jetzt so erzählst, klingt das aber anders. Welche Rolle spielen denn dann die großen.
Genau, also sagen wir, den Ausschnitt von Digitalisierung, den ich jetzt gerade beschrieben habe, diese ganze Robotik und die Frage von organischer Landwirtschaft und mechanischer Unkrautbekämpfung, das ist natürlich auch immer noch eine Nische. Und dementsprechend ist es auch einfach aus einem Profitgedanken für die Großen nicht besonders interessant. Und da ist natürlich dann eine Nische auch einfach für andere Unternehmen. Wenn du dir Digitalisierung anguckst, zum Beispiel mit Farm Management Plattform, aber auch was jetzt so Precision Spraying, also die präzise Anwendung von Pestiziden oder von Herbiziden dann auf dem Feld, die dann wirklich ne, sehr direkt dann nur noch um die Pflanze rumarbeitet und nicht mehr so diese, genau, dass man einfach so übers Feld düst und da relativ einheitlich sprüht. Wenn du dir da die Investoren anguckst, das sind eigentlich die großen, also Syngenta, BASF, haben alle ziemlich massiv investiert in Unternehmen, die diese Art von Technologie herstellen. Wie gesagt, in dieser eher Nische, die dann halt ne, ein Stück weiter geht als Präzisionslandwirtschaft und sagt, naja, wir wollen nicht nur weniger Pestizide, sondern wir wollen gar keine mehr, also brauchen wir eine andere Form von Unkrautbekämpfung. Da gibt es tatsächlich eine ganze Menge Unternehmen, die wirklich einen anderen Hintergrund haben. Und das finde ich ganz spannend, weil ich finde, die sind auch wirklich besonders gut da drin, ne, mit Technologie die Probleme zu adressieren, die Menschen, die auf dem Feld arbeiten, Landwirtinnen oder Angestellte, auch wirklich haben. Eine ganze Menge von auch, also sowohl Silicon Valley Startups als auch so, was so die großen Agritech-Unternehmen so produzieren, ist auch für mich oft die Frage, brauchen Landwirte das jetzt eigentlich? Ist das eine Technologie, die wirklich ne, deren Arbeit besser macht, deren Arbeitsalltag erleichtert? Oder ist es eigentlich vor allen Dingen, es hilft irgendwie großen Unternehmen, mehr Zeug zu verkaufen, Daten einzusammeln oder so?
Ich will noch einmal dabei bleiben. Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch außerhalb des Forschungsbereiches. Eine Kritik von der Forscherin Mariana Mazzucato ist ja oft, dass große Unternehmen, also eher Konzerne, gar nicht so gut darin sind, wirklich innovativ zu sein, sondern dass die Innovation in Startups stattfindet und dann häufig später, wenn es um die Skalierung der Technologien geht, die Technologien aufgekauft werden und dann verbreitet werden. Typisches Beispiel sind WhatsApp und Instagram, aber auch in der Medizinforschung findet das ja irgendwie statt. Glaubst du, dass es so einen Trend auch bei der Digitalisierung in der Landwirtschaft geben wird oder hast du auch vielleicht Hoffnung, ich würde es mal etwas Positives bezeichnen, dass Unternehmen wie Farmdroid vielleicht auch selbst ihre Produkte skalieren können?
Also den Trend, würde ich sagen, sehen wir auf jeden Fall auch in der Landwirtschaft und bei sowas wie also Produkten zum Beispiel bei Climate Field View, einer sehr bekannten Farm-Management-Plattform, ne, die war auch im Startup entwickelt, dann von Monsanto aufgekauft und kauft Bayer Monsanto, jetzt ist die Technologie bei Bayer. Und so würde ich sagen, ist relativ viel auch in der Technologieentwicklung, die tatsächlich dann nicht unbedingt bei den Großen selbst stattfindet, aber wenn die da einen Profitmodell sehen, die dann da reingehen. Es gibt so ein paar Joint Ventures zwischen großen Unternehmen, die dann quasi ausgelagert auch dann oft ihre eigenen quasi Unterunternehmen gründen und in denen findet dann auch oft Technikentwicklung statt. Das funktioniert auch. Die Skalierung, genau, ist eigentlich der Knackpunkt bei dem Ganzen. Also die Entwicklung findet oft auch außerhalb der großen Unternehmen statt, aber dann ist die Frage, ne, kommst du, wie groß kannst du werden, wenn du nicht kooperierst mit einem, ne, mit einem Unternehmenssystem, was in der Landwirtschaft sehr, sehr konzentriert ist. Also wo die großen Unternehmen wahnsinnige Anteile vom Markt kontrollieren, bei Maschinen, aber auch bei Saatgut oder bei Pestiziden. Mhm. Und ich meine, der Farmdroid, ich habe heute Morgen tatsächlich nochmal geguckt, die haben gerade gefeiert, dass sie jetzt ihren 500. Roboter verkauft haben. Die produzieren, ich glaube, jetzt seit 5 oder 6 Jahren. Das ist, glaube ich, für das Unternehmen großartig. Und 500 Roboter will ich jetzt auch nicht, also ist schon was. Aber es ist natürlich längst nicht die Dimension, die es bräuchte, um wirklich einen also Unterschied auch in einem Agrarsystem zu machen. Also wie wir wirklich dann sowas wie Zuckerrübenanbau ne, europaweit machen. Da bräuchtest du natürlich mehr als 500 Roboter, die laufen.
Vielleicht kannst du noch einmal kurz erklären, was der Farmdroid ist. Das ja, ist vollständig, jetzt wahrscheinlich ganz viele, aber.
Da sind wir jetzt hingesprungen. Genau, also der Farmdroid ist ein Roboter, der entwickelt wurde in Dänemark von ich glaube, 2 oder 3 Brüdern, so erzählen sie es zumindest immer, die einen Hintergrund unter anderem auch haben in der Landwirtschaft, gibt einen Familienbetrieb, selber aber dann eher auch so mal Elektronik oder Ingenieurswissenschaften studiert haben und dann sich zusammengesetzt haben und angefangen haben zu tüfteln. Und das finde ich ja auch total schön. In der Landwirtschaft gibt es ja eine wahnsinnige Tradition von Tüfteln. Also ne, irgendwie da nochmal in der Maschine hier was anbauen, da was anbauen, damit das eben wirklich funktioniert für diese wahnsinnig komplexe Arbeit, die auf den Feldern stattfindet. Und so ein bisschen einen ähnlichen Hintergrund haben die auch. Und die haben Zuckerrüben biologisch angebaut auf ihrem Familienbetrieb und haben da eben gesehen, wie wahnsinnig viel manuelle Arbeit das ist und wie mühsam die ist. Und das Problem wollten sie angehen und haben dann den ersten Prototyp gebaut und daraus eben diese Firma entwickelt, mit einem Fokus vor allen Dingen eben auf die Unkrautbekämpfung im Zuckerrübenanbau und haben das mittlerweile expandiert und genau, haben jetzt eigentlich alles, was du aussehen kannst auf dem Feld. Also diese Robotertechnik funktioniert so, dass der Roboter sät und dann eben auf den Millimeter genau in einer digitalen Kartei vermerkt, wo gesät wird und wo dann dementsprechend die Pflanze sitzt und dann eben in den Jätprozess eingesetzt werden kann. Also es funktioniert nicht über Bilderkennung oder AI, sondern es funktioniert wirklich durch diese präzise Kartierung. Also dass du weißt, da ist das Saatgut und der Roboter weiß dann, da drumherum hacke ich und da eben nicht. Genau, mittlerweile haben sie expandiert und das funktioniert jetzt auch für andere, also Kulturen, die du aussäst. Ich habe mit mehreren gesprochen, die den FarmDroid nutzen auf ihren Feldern. Und genau, es gibt schon auch immer noch Anfangsschwierigkeiten und Dinge, die eben nicht so klappen. Aber grundsätzlich hatte ich das Gefühl, waren die Personen, mit denen ich gesprochen habe, eigentlich ganz, ganz zufrieden, was die Effektivität bei der Unkrautbekämpfung angeht.
Ja, total spannend. Du hast ja jetzt einmal der FarmDroid, der kommt aus der biologischen Landwirtschaft, aber du hast ja vorhin auch schon erwähnt, dass außerhalb dieser Nischen Spot Spraying oder Precision Landwirtschaft eine große Rolle spielt. Und auf der Agritechnica ist ja, ich glaube, die größte oder eine der größten oder wichtigsten Agrartechnikmessen der Welt im November, würde ich sagen, haben diese Technologien auch einen sehr zentralen Raum eingenommen. So diese Geschichte, dass Digitalisierung der Landwirtschaft Ressourcen schon wird und gut ist für die Umwelt. Sehr groß gestellte Frage, wo siehst du die Chancen oder auch vielleicht die Limits, dass Digitalisierung uns bei Fragen wie Klimawandel und Artenschutz helfen wird?
Genau, ich glaube, ich finde es eine wahnsinnig spannende Diskussion und tatsächlich haben wir relativ wenig Daten dazu, wie gut diese Maschinen wirklich darin sind, sowas wie Pestizideinsatz zu reduzieren, außerhalb von, sagen wir so, Pilotfeldern, die dann natürlich auch sehr speziell angelegt sind. Unabhängig gibt es da relativ wenig Daten zu.
Unabhängig heißt Daten, die nicht von den Herstellern selbst?
Genau, den Unternehmen selbst produziert werden. Also das Versprechen ist ja, wenn wir mal beim Pestizideinsatz bleiben, von dieser Präzisionstechnologie, dass du eben auf dem Feld den Pestizideinsatz deutlich reduzierst, weil du eben nicht mehr flächendeckend sprühst, sondern sehr speziell in dem Bereich um die Pflanze herum. Und ein ähnliches Versprechen gibt es im Düngemittelbereich, dass du eben ne, je nach Bodenqualität unterschiedlich düngst und eben sehr präzise deine Düngung anpasst auf dem Feld. Und das klingt natürlich nach einem super Versprechen. Erstmal, mein Punkt beim Pestizideinsatz ist immer noch ein bisschen ja. Natürlich ist eine Reduktion gut, aber gar keiner wäre besser, umwelt- und biodiversitätstechnisch. Und wir wissen halt auch nicht genau, welche Auswirkungen eine Reduzierung wirklich hat, wenn wir aus dem ökologischen Blickwinkel drauf gucken. Also ja, wenn wir weniger nutzen, natürlich denkst du erstmal, super, bestimmt gut, aber wir wissen nicht, was so die Einflussbereiche sind. Also wie wenig Pestizide müsstest du haben, um wirklich mehr Biodiversität auf deinem Feld zu haben? Das wissen wir einfach nicht. Und es kann auch sein, dass kleine Mengen Pestizide eine ähnliche Wirkung haben wie große Mengen Pestizide. Das heißt, da ist einfach eine große Unsicherheit, was diese Technologien wirklich bringen können.
Das verstehe ich nicht so ganz, weil grundsätzlich ja in der europäischen Regulation geht es ja zum Beispiel, ist ja dieses Ziel, 50% Pestizidreduktion, Masse oder Wirkstoff, ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber vom Prinzip her zu reduzieren. Verstehe ich dich denn richtig, dass du so ein bisschen argumentierst, wir müssen eigentlich auf Null runter und so eine reine Reduktion bringt uns nichts?
Ich glaube, die Frage ist, wie reduziert wird. Also ich würde halt denken, aber wie gesagt, es ist einfach eine Unsicherheit, wir haben keine Daten dazu. Wenn du den Pestizideinsatz so reduzierst, dass du auf allen Flächen, die wir in Europa haben, sprühst, aber halt mit Präzisionslandwirtschaft weniger sprühst, ist einfach unklar, was das für eine Auswirkung hat auf Biodiversität. Wenn du eine Reduktion hast, indem du halt sagst, 50% unserer Flächen bewirtschaften wir ökologisch, mit einem völlig pestizidfrei und auf den anderen gibt es noch Pestizideinsatz, dann ist relativ gesichert forschungsmäßig, dass auf den ökologischen Flächen du auf jeden Fall biodiversitätsmäßig besser dastehst. Und das ist so ein bisschen die Frage, wie machst du Pestizidreduktion, was heißt das eigentlich und welche Vorteile gibt es wirklich beim Präzisionsspraying, was Fragen von Biodiversität angeht auf deinem Feld. Aber das ist Unsicherheit. Es kann auch sein, dass wir in 5 Jahren rausfinden und sagen, wenn irgendwie gesprüht wird und auf dem Feld wir durch Präzisionsspraying 50% weniger nutzen, dann ist das ein Riesengewinn. Kann auch sein, aber momentan wissen wir es nicht und da ist ein bisschen, glaube ich, einfach die Gefahr, dass wir die Alternativen, die es eben auch gibt, wir machen einfach ohne Pestizide und wir ermöglichen das durch eine tolle Hackrobotik und eine mechanische Unkrautbekämpfung, die das eben auf viel größeren Flächen möglich macht, die das viel weniger aufwendig macht für Landwirte, sodass jetzt auch Landwirte, die konventionell wirtschaften, sagen, hey, auf einmal lohnt sich das für mich, weil es ist eigentlich genauso effektiv. Ich muss gar keine Pestizide mehr kaufen, es ist stressfrei und ich kann vielleicht noch biologisch vermarkten und einen höheren Preis erzielen. Also das wäre ja auch ein Modell von, wir strukturieren das nochmal technologiebasiert um, wie wir gerade landwirtschaften.
Okay, und in dieser Frage um ökologischen Fußabdruck gibt es ja auch zum Beispiel diese Diskussion um sowas wie Rebound-Effekts, dass man zum Beispiel sagt, okay, die Effizienz wird gesteigert, aber dafür können auch, weil man die Kosten pro Hektar senkt, Randgebiete zum Beispiel benutzt werden. Oder durch die Investition werden Betriebe größer, das Wachsen weichen wird angeheizt und dass mehr auf so einer systemischen Ebene vielleicht Effekte passieren, die den Ressourceneinsatz am Ende wieder steigern. Gibt es Forschung dazu oder hast du eine Meinung einfach dazu?
Also ich glaube, forschungsmäßig gibt es tatsächlich auch noch keine gesicherte Datengrundlage, wie sich das auswirkt. Und genau, ich glaube, es sind so 2 Fragen. Einmal haben wir so diesen generellen Trend Wachse und Weiche in der deutschen und europäischen Landwirtschaft, die es einfach immer schwieriger macht für Familienbetriebe und kleinere Betriebe, sich über Wasser zu halten. Und da, glaube ich, sind die Treiber des Ganzen, ist jetzt nicht unbedingt Digitalisierung oder die Technologieentwicklung, sondern da geht es um Pachtpreise, die Preise, die erzielt werden können mit den Produkten. Es geht um Fragen der Subventionspolitik in der EU. Also das würde ich sagen, sind die zentralen Treiber dieser Dynamik. Aber natürlich spielt sowas wie Technologie und Digitalisierung damit rein. Also vor allen Dingen, wenn wir sehen, dass ein großer Teil der Digitalisierung eigentlich dazu dient, ein großflächiges agrarindustrielles Modell zu optimieren. Also mit den ganzen, sagen wir, Farm-Management-Plattformen, den Traktoren, die jetzt digitalisiert sind, die präzise Daten darüber liefern, über Erntemengen und so weiter und so fort. Das sehen wir gut in zum Beispiel den USA, wo du ja viel großflächigere Betriebe hast, dass die eigentlich nur noch bewirtschaftet werden können, wenn du diese Datengrundlage und diese Digitalisierung hast, weil du als Landwirt natürlich überhaupt nicht mehr schaffen kannst, über mehrere 10.000 Hektar einen Überblick zu kriegen und zu wissen, was auf deinem Feld los ist. Das geht wirklich nur noch datenbasiert. Und da geht das natürlich rein. Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, haben wir eigentlich eine Technikentwicklung für Betriebe, die sehr bewusst sagen, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht einen Wachse- und Weichekurs machen, sondern wir wollen irgendwie unseren Familienbetrieb weiterführen. Wir wollen nicht unbedingt größer werden. Wir wollen auch so arbeiten, dass wir noch wissen, was auf unserem Land eigentlich passiert. Und wird da auch rein investiert. Und das sind natürlich nicht die Märkte und nicht die Profitmargen, die du hast, wenn du entwickelst für riesengroße Weizenfelder oder riesengroßen Sojaanbau. Aber da ist natürlich genau wichtig und da finde ich, ist halt auch eben genau die Politik nochmal gefragt mit einer anderen Technologie- und Subventionspolitik, dass eben auch für diese Art von Landwirtschaft, die gesellschaftlich, glaube ich, wahnsinnig wichtig ist und ökologisch wahnsinnig wichtig ist, dass da eben auch eine Unterstützung passiert.
Mhm. Ja, ich finde diesen Punkt total spannend, dass häufig es zwei sehr unterschiedliche Ansätze gibt, über Ökologie in der Landwirtschaft, aber auch allgemein nachzudenken. Einmal halt so ein Effizienzgedanke, wie können wir die Ressourcenansatz pro Hektar verändern? Und der andere Ansatz, der sich mehr Agrarstruktur anschaut und wie können wir zum Beispiel durch Marktpolitik eine gewisse Agrarstruktur erhalten. Ich würde mal zu dem Kern deiner Arbeit kommen, den Einfluss von Digitalisierung in der Landwirtschaft auf die Arbeit. Und auch da wieder finde ich schön, an einem konkreten Beispiel zu starten. In einem Vortrag, den ich von dir gesehen habe, gehört habe, hast du die Spargelspinne erwähnt. Und das ist bei mir hängen geblieben im Kopf. Ich fand das sehr eindrucksvoll und ganz schön erschreckend. Ich glaube, ohne dass ich jetzt viel mehr davon erzähle, kannst du einfach mal erklären, was ist die Spargelspinne und was sagt uns oder zeigt uns die Spargelspinne vielleicht über den generellen Einfluss, den Digitalisierung auf die Art und Weise haben könnte, wie wir oder auch Angestellte in der Arbeit, in der Landwirtschaft verrichten.
Ja, total gerne. Also genau, die Spargelspinne hat erstmal mit Digitalisierung gar nicht unbedingt was zu tun. Ups. Sondern, nein, ich komme dazu. Sie ist eigentlich ein Erntehilfsgerät für die Spargelernte. Also vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht den Spargelanbau unbedingt vor Augen haben. Es wird ja in diesen Hügelbeeten angebaut, dann hast du Folien darüber und der wird manuell geerntet. Und Spargel ist deswegen in der Ernte wahnsinnig arbeitsintensiv und du hast so verschiedene Arbeitsschritte. Einmal musst du diese Folien runterkriegen, das ist mühsam und kostet sehr, sehr viel Kraft für die Saisonarbeitenden. Und dann musst du den Spargel aus der Erde holen, und zwar so, dass er nicht bricht. Und dann packst du ihn in so einen Kasten, den du mit dir rumschleppst, und da hast du dann den Spargel rein. Das ist quasi so, wie du traditionell Spargel erntest. Und das sind viele mühsame Schritte. Dieses Tragen ist anstrengend von den Spargelkörben. Das Auf- und Abdecken dieser Folien ist wahnsinnig anstrengend und sehr zeitintensiv. Und die Spargelspinne wurde entwickelt, um quasi Teilschritte davon einfacher zu machen. Zum einen automatisiert ist dieses Auf- und Abdecken der Folie, indem das so über so eine Art Kanal läuft. Und es hat eben Körbe auf diesem Gefährt, das dann quasi die Reihen abfährt. Das heißt, du kannst den Spargel direkt in diesen Korb packen und musst nicht mehr diesen Korb mit dir rumtragen. Das macht es natürlich einfacher. Und das Ganze ist eigentlich eine Effizienzsteigerung bei der Ernte. Also du bist so bei 4 bis 5 Kilo, die dann eine Arbeitskraft mehr schafft mit diesem Hilfsmittel. Das heißt, eigentlich ist es ganz cool, weil es eine Arbeitserleichterung für die Saisonarbeitenden darstellt. Genau, ich weiß nicht genau, wie es bewertet wird von den Arbeitenden selbst, aber so auf den ersten Blick nimmt es viele sehr anstrengende Arbeitsschritte ab. Jetzt kommt die Digitalisierung da rein. Und zwar haben dann Unternehmen ein Gerät entwickelt, was du auf diese Spargelspinne draufsetzt, und die erfasst jetzt digitale Daten. Und einmal erfasst sie, wo genau ist diese Spargelspinne, dann erfasst sie, wie schnell bewegt sich diese Spargelspinne, und vor allen Dingen erfasst sie aber eben auch, wann pausiert diese Spargelspinne. Du musst dir das so vorstellen, wenn du diesen Spargel erntest, dann gehst du quasi mit dieser Spargelspinne, also mit diesem Gerät, diese Reihen entlang, und du kannst selber quasi sagen, stopp, wenn du stichst und erntest, und jetzt geht's weiter, wenn du zur nächsten Stelle willst. Und dadurch, dass es jetzt eben diese Digitalisierung gibt, wird natürlich jetzt, kann quasi der Landwirt ganz präzise sehen, wenn diese Spargelspinne zum Beispiel eine längere Pause macht. Also na, wenn du, keine Ahnung, dir mal den Rücken dehnen musst oder 5 und 10 Minuten dann diese Spargelspinne sich nicht bewegt. Und was damit eben gemacht wurde, ist, okay, diese ganzen Pausen, die jetzt auf einmal sichtbar werden, werden dann direkt eingespeist in die Lohnabrechnung und von deiner Arbeitszeit abgezogen. Und das ist natürlich unter diesem Gesichtspunkt von sowohl Überwachung, aber auch immer stärker effizienzbasiertes Arbeiten in der Landwirtschaft schon ganz schön krass. Für die Arbeitgebenden in dem Sinne ist es natürlich cool, weil sie sehen, haben natürlich wahnsinnig viel Kontrolle über ihre Arbeitskräfte auf einmal auf dem Feld. Das ist in der Landwirtschaft oft die Frage, du siehst du oft nicht genau, wo deine Leute sind. Und dann auf einmal hast du natürlich einen sehr präzisen Überblick über, was eigentlich passiert. Plus, das wird dann oft gekoppelt mit auch noch einer digitalisierten Erfassung der Erntemenge. Also wie viele Kisten du schaffst, wie viele Kisten du schaffst pro Stunde. Und das wird dann halt auf einmal alles sichtbar und dadurch natürlich auch kontrollierbar und überwachbar. Und das ist auf jeden Fall ein Trend in der Digitalisierung, den wir viel sehen in arbeitsintensiven Bereichen der Landwirtschaft. Also auch im Obstanbau sehen wir viele solche Versuche. In Südafrika gibt es zum Beispiel das Arbeitende dann so Tracker tragen, mit denen sie tatsächlich, ne, wo du einfach jederzeit weißt, wo jeder einzelne von deinen Arbeitern ist auf dem Feld, wo dann auch eben, ne, sofort digital erfasst wird, wie viel du erntest und das alles dann sich sofort in deiner Lohnabrechnung widerspiegelt. Auch bei Maschinenfahrern ist das mittlerweile ein Problem. Ne? Also auch wenn du im Trecker fährst und der hast einen neuen Trecker mit, ne, digitalen Daten, dann kann da auch zum Beispiel dein Arbeitgeber sehr genau sehen, wie schnell wendet der eigentlich in der Ecke, wie schnell fährt der eigentlich über dem Feld, wie viel erntet er eigentlich. Und das dann natürlich, ne, in so einer Bewertung, eventuell spiegelt es sich direkt in deinem Lohn wieder, aber in jedem Fall spiegelt es sich natürlich in dem wieder, dass, ne, auf einmal Arbeitgeber wissen, okay, hier mein Top-Mensch, mein nicht so gut Mensch, und da natürlich nochmal Druck ausüben können, ne, schneller in der Ecke, weniger Pause, dies, das. Und das ist natürlich so der Teil der Digitalisierung, den wir auf jeden Fall auch problematisch und kritisch beobachten müssen.
Ja, vielleicht einmal in den ganzen Bereich der Politik dazu. Ist das dieses Feld Überwachung, der überwachte Arbeiter, sage ich mal, ein Thema in der Politik schon, dass man sagt, bestimmte Sachen müssten verboten werden oder reguliert oder so?
Tatsächlich wenig. Also Saisonarbeit hat ja in der Landwirtschaft würde ich sagen, eher einen randständigen Bereich in der Politik. Es kocht dann immer mal so hoch, wenn es so Skandale gibt, aber es wird ja relativ wenig, hat es uns relativ wenig Impetus in der Politik. Daten tatsächlich, würde ich sagen, ist dann eher ein Thema. Also sowohl Daten von Landwirtinnen als auch die Daten der Beschäftigten. Und da gibt es viele, ne, Fragen von Datenschutz von Beschäftigten. Werden da persönliche Daten erfasst? Wie viele Daten darfst du eigentlich zusammenbringen, ohne dass es datenschutzrechtlich bedenklich ist? Sonst diese ganze Frage von Überwachung, die hast du auch nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch, ne, bei Kurierdiensten in der Stadt oder diesen ganzen Essenslieferanten, also dieser Plattformarbeit, würde ich sagen, ist tatsächlich noch relativ randständig.
Ja, okay. Also ein genereller Trend in der Wirtschaft, den man irgendwie beobachten kann und wo man intervenieren müsste.
Genau, ich meine, es ist ein genereller Trend, dass du eben die Frage von, wie wird Arbeit und Arbeitnehmerinnen kontrolliert, natürlich mit Digitalisierung einfach nochmal ganz neue Möglichkeiten eröffnet.
Ja. Okay, dann haben wir jetzt so ein bisschen so einen dystopischen Blick, Überwachung, der überwachte Arbeiter, die überwachte Arbeiterin. Wo siehst du denn Potenziale der Arbeitserleichterung? Weil das ist ja schon noch was, was Digitalisierung hier verspricht. Das, ich denke an Gemüsebau, auch einige Landwirte, mit denen ich vorher gesprochen habe, haben gefragt, Gemüsebau ist sehr arbeitsintensiv, welche Möglichkeiten gibt es dort oder auch in anderen Sektoren der Landwirtschaft, Arbeit zu erleichtern durch Digitalisierung?
Total. Und ich finde, da hat Digitalisierung auch ein Riesenpotenzial. Also ich will gar nicht so eine Riesendystopie aufmachen, sondern einfach nur sagen, wir müssen sowas kritisch uns anschauen und einfach auch uns der Probleme bewusst sein. Ich glaube, Digitalisierung kann da auch wahnsinnig positiv sein. Und also genau, um zurückzukommen zu meinen Robotern. Ich glaube, die haben tatsächlich einen großes Potenzial bei, genau, was du gesagt hast, Gemüseanbau und Unkrautbekämpfung, weil das ist mühsam, es ist eine harte Arbeit, ist zeitintensiv. Ich würde auch sagen, also wirklich jeder Landwirt, mit dem ich gesprochen habe, früher oder später geht es um Unkraut. Das ist einfach ein wahnsinniges Thema. Und da, finde ich, setzt Digitalisierung und Technikentwicklung ja an einem Problem an, mit dem Landwirte und Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, wirklich jeden Tag konfrontiert sind. Und da, glaube ich, gibt es wahnsinnig Potenzial für Arbeitserleichterungen. Natürlich geht das dann auch oft einher mit einem Wegfall von Arbeitsplätzen. Also ich finde, das muss man auch sehen, ne? Also im Zuckerrübenanbau beispielsweise, dem organischen, da wird natürlich auch viel mit Saisonarbeit gearbeitet, die dann wirklich noch manuell eben gejätet haben. Das kannst du mit einem Roboter, der gut funktioniert, zum großen Teil ersetzen. Also fällt einfach auch weg, was an Arbeitsplätzen. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach auch nochmal in den Dialog begeben, was es bedeutet für die Leute, die diese Arbeit vorher gemacht haben. Sind das Arbeitsplätze, die wir erhalten wollen? Die sind mühsam, die sind nicht besonders attraktiv. Aber ne, was sind denn die Alternativen für die Leute, die so ihr Lebenseinkommen erwirtschaftet haben? Aber ja, ich meine, gut funktionierende Hackrobotik auf einem Feld, glaube ich, kann toll sein. Und ich höre es auch immer wieder von Leuten, die einfach, ne, wo das gut funktioniert, die irgendwie auch Felder haben, wo das gut passt. Und die sagen, es ist total angenehm, weil du halt einfach was anderes machen kannst und dich halt ne, mit Planung mehr auseinandersetzen kannst, dir die Böden nochmal anders angucken kannst. Also alles, was in der Landwirtschaft auch ja irgendwie nochmal spannend ist, ne, nochmal zu gucken, wie kann ich hier irgendwie meine Felder anders anlegen oder sich dann halt eher mit Vermarktung oder sowas beschäftigen können, statt eben auf dem Feld wirklich da manuell viele Stunden das Unkraut zu jäten. Ich habe dazu selber nicht geforscht, aber ich höre es auch immer wieder aus der Milchviehwirtschaft zum Beispiel, dass da auch gerade Angestellte sagen, dass sie auf einmal einfach wieder viel mehr Zeit mit den Tieren haben. Also weil sie sich um die ganze Melkarbeit nicht mehr kümmern müssen, sondern jetzt halt einfach mal wieder Zeit haben zu gucken, geht es den Tieren eigentlich gut? Funktioniert der Stall, so wie wir uns das überlegt haben? Braucht es hier irgendwas? Die das auch als totale Erleichterung wahrnehmen. Also das Potenzial hat es absolut. Und ich glaube, es hat halt auch nochmal viel Potenzial in eher dem Backend und der Büroarbeit. Ne? Also sowas wie digitalisierte Schlagkarteien, glaube ich, können wirklich viel Arbeit auch abnehmen. Auch viel Nervarbeit für viele Landwirtinnen, die ja auch oft dann lieber auf dem Feld sind, als die ganze Zeit im Büro zu sitzen. Ja. Also ich glaube, da ist auch nochmal einfach im ganzen Softwarebereich viel Potenzial.
Lass uns da vielleicht nochmal mehr reingehen. Mhm. Vielleicht kannst du dazu noch mehr erzählen. Das wäre super. Bürokratie ist ja so das Reizthema, nicht nur in der Landwirtschaft, aber speziell in der Landwirtschaft. Und genau, das ist ja so das eine Szenario, dass Digitalisierung, zum Beispiel dadurch, dass der Traktor automatisch Daten erhebt und vielleicht eine Düngemittelbedarfsberechnung automatisch berechnet werden kann oder sowas in der Richtung. So, Bürokratie kann erleichtert werden. Auf der anderen Seite, auch eine Landwirtin hat das geschildert, diese Angst davor, dass irgendwann man bestimmte Technologien sich anschaffen muss, weil Bürokratie nur noch erfüllt werden kann, wenn man bestimmte Technik hat. Ein Beispiel, das aktuell schon ist, Kennartenerfassung im Grünland zum Beispiel, geht nur auf iOS und Android. Mhm. Das heißt, Linux fällt irgendwie raus als Betriebssystem. Da muss man sich quasi als Landwirtin eine bestimmte Technik anschaffen. Es ist ja, wenn man jetzt 10 Jahre in die Zukunft schaut, durchaus denkbar, dass man eine bestimmte Datenerfassung am Traktor anbauen muss, um bestimmte Reportpflichten an den Staat zu erfüllen. Also so diese beiden Szenarien, finde ich, sehe ich, wie Digitalisierung und Bürokratie miteinander verschränkt sein können. Wie siehst du so dieses Feld?
Also würde ich ähnlich einschätzen. Ich glaube, es gibt wirklich wahnsinnig viel Möglichkeiten, wie das wirklich eine Erleichterung sein kann. Also genau die automatisierte Erfassung von Düngedaten oder auch von den Pflanzen auf dem Feld und was du da immer dann alles weitergeben musst. Ich glaube, da hat es viel Potenzial, auch wirklich Arbeit abzunehmen. Genau, gleichzeitig bist du natürlich irgendwie so drin in so einer Technologie. Und wenn du dann vielleicht ne, keine digitale Schlagkartei haben möchtest, aus was immer für Gründen, sondern das anders machen möchtest, dann fällst du raus. Und ich meine, es ist, glaube ich, nicht nur ein landwirtschaftlicher Trend, sondern ein generell gesellschaftlicher Trend. Also ich meine, auch Leute, die sich kein Smartphone zulegen müssen, für die wird es richtig schwierig langsam. Also ne, gerade wurde die Bahncard, gibt es jetzt noch digital. Was, wenn du kein Smartphone hast, um sie vorzuzeigen? Also das sehen wir überall, dass es tatsächlich ne, einen zunehmenden Druck gibt. Einfach bestimmte Technologien brauchst du, sonst bist du einfach auch nicht mehr wirklich in der Lage, an dieser Gesellschaft teilzuhaben. Und das gibt es in der Landwirtschaft natürlich nochmal verschärft. Auch weil einige der Technologien natürlich sehr, sehr teuer sind. Und dann auch nochmal die Frage ist, ne, wenn wir das weiterdenken und sagen, okay, ne, in Zukunft braucht jeder eine automatisierte Erfassung von, ich weiß nicht, seinen Saatgut- und Düngemittelmengen und so weiter, dann brauchst du auch den entsprechenden Traktor und die entsprechenden Maschinen und kann sich das jeder Betrieb leisten oder nicht? Also ich finde, das ist nochmal eine Folgefrage. Und dass sowas rausfällt wie Linux zum Beispiel, auch natürlich problematisch, wenn das was ist, womit du bewusst arbeiten möchtest. Also das sehen wir und da ne, gibt es auch wieder, würde ich sagen, einen Auftrag an die Politik. Ja, also solche gerade Softwareprogramme sind jetzt auch nicht wahnsinnig kompliziert, so einzurichten, dass du sie auf allen Betriebssystemen laufen lassen kannst. Das müsste dann halt dementsprechend reguliert sein, wenn es halt keinen, also quasi keinen marktbasierten Mechanismus gibt, der das bereitstellt.
Ja. Das Thema Datenplattform haben wir schon so grob angerissen. Ich würde da gerne noch mal tiefer reingehen, weil Farm-Management-Plattform ist so ein Thema, das mich sehr interessiert, auch wieder eher also dystopische Idee davon, wie sich Digitalisierung entwickeln könnte. Das Bild, dass irgendwann die ganze Farm von den Inputberechnungen bis zur Vermarktung und wie genau der Acker bearbeitet wird, über eine Plattform läuft, über die auch Vorschläge kommen, welches Saatgut ausgewählt wird, wie gedüngt wird und so weiter. Kannst du ein bisschen was zur Farmmanagement-Plattform einfach erzählen und wie du die bewertest, auch mit so einem Blick in die Zukunft, 5 oder 10 Jahre in die Zukunft?
Mhm. Ja, Farmmanagement-Plattform finde ich auch also sehr, sehr spannend und glaube ich auch sehr zweischneidig. Also was wir gesehen haben, ist, dass es eine starke Konzentration gab bei diesen Farmmanagement-Plattformen. Also gab es auch mal viele kleine Unternehmen, die irgendwie entwickelt haben. Und letztendlich sind da wirklich sehr massiv die großen Agrartechnologieunternehmen reingegangen, also Bayer, Syngenta und so weiter, haben sich da sehr, sehr massiv eingekauft und es gab einen sehr starken Konzentrationsprozess. Und jetzt, also genau die erfolgreichste oder die am weitesten verbreiteste ist jetzt Climate Field View, die Bayer gehört. Und ich würde auch sagen, Farmmanagement-Plattformen können schon auch nützlich sein, also gerade für größere Betriebe, einfach einen Überblick zu behalten über Erntemenge, über eine Inputnutzung, über vielleicht dann auch Böden, wenn das mit aufgenommen wird. Da kann das wahnsinnig hilfreich sein, einen Überblick zu schaffen. Und ich glaube da, wenn das richtig genutzt wird, auch nochmal einfach Landwirten eine andere Entscheidungsgrundlage geben, die eben dann datenbasiert ist. Problematisch, glaube ich, sind zweierlei Sachen. Einmal, wenn diese Frage, wer trifft eigentlich noch die Entscheidung über das, was auf dem Feld geschieht, wegverlagert wird von den Landwirten, und sondern da so eine starke Abhängigkeit entsteht von diesen Empfehlungen, die eben diese Plattformen dann ausstellen. Also wenn die Abhängigkeit wirklich so groß ist, dass du eigentlich nicht mehr frei entscheidest, was baue ich an, welches Pestizid nutze ich, welches Düngemittel nutze ich, in welchen Formen und in welchen Mengen, sondern da wirklich da so eine große Abhängigkeit davon besteht, dass dir eben diese Plattform das sagt. Das, glaube ich, ist ein wirklich problematischer Aspekt. Der zweite problematische Aspekt ist natürlich, dass damit Großunternehmen wie zum Beispiel Bayer einfach wahnsinnig viele Daten über Landwirtschaft erhalten. Also über die Input-Sachen, die genutzt werden, in welchem Maße, in welchem Ausmaß, aber natürlich auch sowas wie, wenn auf einmal es irgendwo eine Insektenplage gibt, eine Schädlingsfrage, dass das oft diese Unternehmen vielleicht früher wissen als die Politik oder andere Landwirte, dass sowas wie Erntemengen auf einmal, diese Unternehmen wissen, wie viel eigentlich geerntet wird, auf wahnsinnig vielen tausenden Hektar, die damit mittlerweile bewirtschaftet werden. Und ich meine, diese Art von Wissen ist erstmal auch eine Form von Macht. Also du weißt auf einmal wahnsinnig viel, und ich würde behaupten, dass viele dieser Konzerne mittlerweile mehr wissen über Landwirtschaft und Erntemengen als Regierungen. Und dann ist natürlich die nächste Frage, okay, was machen die dann damit? Und das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten, weil wir wissen es nicht. Also was wirklich mit diesen Daten passiert, die erfasst werden über diese Farmmanagement-Plattform, die großen Agrarunternehmen, Agrartechnikunternehmen gehören, wie die das nutzen, was sie damit machen. Genau, es gibt einfach keinerlei Daten dazu, die sprechen da nicht drüber. Es gibt ja natürlich Vermutungen, es ist einfach sowas wie gezieltes Marketing, das du dann betreiben kannst. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, darüber Preisgestaltung zu machen. Also wenn du weißt, dass im Süden der USA eine bestimmte Schädlingsplage gibt und du hast dafür das entsprechende Pestizid, das du damit bekämpfen kannst, dann weißt du vielleicht, dass die Schädlingsplage sich immer weiter nach Norden ausbreitet und kannst du natürlich eventuell den Preis deines Pestizids anpassen. Aber das sind Vermutungen. Es kann auch sein, dass sie das absolut nicht machen. Es kann auch sein, dass sie gar nichts mit den Daten machen. Also viel in dieser gerade ersten Digitalisierungswelle war auch so ein Datenhype. Wir wollen jetzt alle Daten. Aber oft ist auch dann gar nicht so klar, was machst du denn damit? Wie wertest du dir eigentlich aus? Welche Qualität haben die Daten? So. Und der dritte Punkt, der mir jetzt gerade noch eingefallen ist, den ich vielleicht noch dazu sagen würde. Die dritte Gefahr, glaube ich, ist gerade aus Perspektive der Landwirte, das ist, was die Forschung Lock-in-Effekt nennt. Also, dass es so einen Effekt gibt, dass wenn du einmal dich eingekauft hast in ein bestimmtes digitales System, dass du da nicht so schnell wieder rauskommst, weil du zum Beispiel alle deine Daten da drin hast. Und es nicht einfach ist, diese Daten dann in ein anderes System zu wechseln. Oder dass diese Plattform dir eben nur Empfehlungen ausstellt für bestimmte Sorten, die du dann auf deinem Feld anbaust. Das heißt, du kannst einfach nicht mehr so frei entscheiden, welche Art von Technik du nutzt, aber vielleicht eben auch darüber hinaus, wie du wirklich deine Felder bewirtschaftest. Und das ist natürlich gefährlich.
Ja, so ein bisschen. Ich wollte mir gerade Kopfhörer für mein iPhone kaufen und musste halt die Apple-Kopfhörer kaufen und die waren schweineteuer, weil ich halt die kaufen musste, damit sie richtig funktionieren. Wahrscheinlich so ähnliches Prinzip.
Genau, wir sehen das tatsächlich, ist ein recht gängiges Modell in diesem, also alles, was so die digitalen Unternehmen machen. Also genau, Apple funktioniert nur mit Apple, mit dem Apple-Ladekarte, mit dem Apple-Kopfhörer und so weiter. Das ist so ganz typisch. Aber dann gibt es natürlich auch nochmal so Konzentrierungsfragen, zum Beispiel, wenn du deinen Google Play Store anguckst. Und du kommst eigentlich nur noch an Apps, wenn die irgendwie auf diesem Play Store drin sind. Das heißt, Google hat eine wahnsinnige Gatekeeper-Funktion. Entweder du bist halt drauf auf diesem Marktplatz oder nicht. Und da ist natürlich auch die Frage, können sich Farm-Management-Plattformen eventuell auch in sowas entwickeln? Ne, dass du irgendwie zum Beispiel Climate Field View nur mit bestimmten Maschinen funktioniert. Das heißt, wenn du sagst, du bist bei Climate Field View, dann funktioniert das vielleicht nicht mehr mit dem Tracker von irgendeinem kleineren Unternehmen, sondern nur noch mit John Deere. Das ist, glaube ich, derzeit nicht so, aber das sind so Gefahren, die du bei diesen großen Plattformen einfach hast und die du einfach mitdenken musst.
Ja, und ja, da auch zum Beispiel bei Amazon ja, das ist jetzt auch wieder nicht im landwirtschaftlichen Bereich direkt, viele Händler ja sich eine Plattform auf Amazon kreieren müssen und dann auch einfach einen großen Teil ihres Profites, den sie machen, letztendlich weitergeben müssen an den Plattformanbieter.
Genau.
Das ist wahrscheinlich auch wieder ein ähnlicher Trend, auch wenn es vielleicht im Moment noch mehr Farm-Management-Plattformen gibt, als es im Marktplatz Amazon ja schon sehr dominierend ist.
Genau, aber die Tendenz ist ähnlich und wie gesagt, da auch immer diese Aufkäufe und diese Konzentration, die wir gesehen haben bei Farm-Management-Plattformen, die deutet einfach auch darauf hin, dass es eben auch so ein typisches Plattformmodell ist, das sich da gerade etabliert.
Mhm. Vielleicht nochmal einen Schritt weiter. Du hast jetzt Bayer erwähnt, auch so ein bisschen einige Maschinenhersteller. Welche Rolle spielen denn da die digitalen Konzerne, also die jetzt nicht klassisch aus dem landwirtschaftlichen Bereich kommen? Ich würde jetzt mal an Microsoft denken, an Google.
Ja. Also die stellen tatsächlich oft die Cloud-Infrastruktur für sowas zur Verfügung. Also wenn du eine große Datenmenge erfasst, dann müssen die auch oft irgendwo gespeichert werden, musst irgendwie Zugang haben. Und das läuft dann oft über diese großen Digitalkonzerne. Die steigen auch immer mal wieder ein bei so Forschungssachen, also bei AI zum Beispiel und Landwirtschaft gibt es ein paar Kooperationen mit Microsoft zum Beispiel. Also sind irgendwie dabei. Ich nehme sie jetzt gerade noch nicht als so die führenden Player wahr, ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl, dass es wirklich dann eher Start-up getrieben, wobei da muss man dann immer auch nochmal gucken, wo die Investitionen eigentlich herkommen. Also das ist dann auch oft der Tech-Bereich. Genau, und sonst ist es tatsächlich dann eher die großen Agrochemikalienhersteller, Agrarmaschinenhersteller, die da so die großen Player sind. Genau, die Digitalkonzerne irgendwie dabei, aber nicht in so einer richtigen Führungsrolle, ist meine Wahrnehmung.
Okay. Dann kommen wir so langsam zu einem Ende. Eine große Frage, die sich für mich häufig stellt, ist, oder wenn wir über Technologie allgemein reden oder sehe ich eine große Parallelität zur Gentechnikdebatte, bin ich häufig der Meinung, die Technologie erstmal selbst ist nicht das Problem, sondern die Frage ist, wer bestimmt, wer was beforscht wird, wem sie gehört. Also letztendlich die ganze Frage darum, wie diese Technologie auf einer gesellschaftlichen Ebene organisiert ist. Hast du irgendwie Visionen, wie ein gutes digitales System in der Landwirtschaft organisieren könnten?
Genau, also das finde ich ist tatsächlich total wichtig, was du angesprochen hast, nochmal zu sagen. Also Technologie ist politisch. Ja, und in Technologien steckt ein bestimmter Impetus. Also ist eine Technologie, die ich entwickle, weil ich meinen Profit steigern möchte? Ist eine Technologie, die ich entwickle, weil ich Landwirtschaft ökologischer gestalten möchte? Du wirst zwei sehr unterschiedliche Technologien haben, die dabei rauskommen, auch wenn alles Digitalisierung in der Landwirtschaft ist. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da ist dann eben auch einfach Politik gefragt, dass wir eine kluge Innovations- und Technologiepolitik für die Landwirtschaft haben. Was bedeutet das? Ich glaube, einerseits bedeutet das, uns nochmal vor Augen zu führen, okay, welche Art von Landwirtschaft wollen wir eigentlich als Gesellschaft? Wie soll die ausgestaltet sein, ökologisch und sozial? Das heißt, dass wir einfach ein Zielbild haben, Das ist eine Landwirtschaft, die gut ist für die Gesellschaft, die aber eben auch gut ist für Landwirte und auch für angestellte Menschen in der Landwirtschaft. Also die einfach, ne, sozial gerecht und ausgeglichen ist. Und dann, glaube ich, müssen wir uns die nächste Frage stellen, okay, mit welcher Technologie kommen wir denn dahin? Und Technologie kann hier nicht alles sein. Also oft wird ja auch Technologie so ein bisschen als Heilsbringer und jetzt Digitalisierung der Heilsbringer für die Ökologisierung der Landwirtschaft und so. Das ist es nicht. Also wir haben noch ganz viele andere Hebel, die da vielleicht erstmal wirkungsmächtiger sind. Subventionspolitik, Frage von Preisgestaltung und so weiter. Aber natürlich ist Technologie ein Teil davon. Und ich glaube, uns dann zu fragen, okay, wie kann Technologie aussehen, die das stützt, so ein Modell von einer Landwirtschaft, die wir uns als Gesellschaft als was Gutes überlegt haben, ist ganz wichtig. Und ich glaube, aktuell verschiedene Ansatzpunkte. Also, um mal ein bisschen konkreter zu werden. Also einerseits ist natürlich die Frage, wir haben gesagt, wir wollen eigentlich einen Ausbau der ökologischen Landwirtschaft in Deutschland und Europa. Das ist genau mit den Preisen, die ja teilweise eingebrochen sind, für ökologische Nahrungsmittel wahnsinnig schwierig. Wenn wir das wollen, dann müssen wir die Leute, die das machen, unterstützen. Und ne, auch die konventionellen Landwirte, die sich vielleicht vorstellen können, in eine ökologische Reform zu wechseln. Oder auch, und das finde ich ist auch wirklich, sehe ich auch wahnsinnig viel in meinen Interviews, auch Landwirte, die jetzt quasi konventionell wirtschaften, haben auch ein großes Interesse daran, das so ökologisch wie möglich zu machen. Also ich finde manchmal diese Teilung von konventionell da und ökologisch da ist auch Quatsch. Also Landwirte haben natürlich auch ein Interesse, auch wenn sie mit Pestiziden arbeiten, das gering zu halten, das nachhaltig zu gestalten, vielleicht Alternativen auszuprobieren. Viele gesehen, die viel mit Grünlanddüngung zum Beispiel experimentiert haben. Also das ist auch ein Spektrum als immer so dieses A und B. Genau, aber natürlich müssen wir da irgendwie gucken, dass wir eine Technologie haben, die diese Art von Landwirtschaft stützt. Und das ist eben oft nicht da, wo Unternehmen das große Geld sehen. Das heißt, da müssen wir irgendwie politisch mit einer Subventionspolitik reingehen. Das kann so aussehen, dass zum Beispiel es Förderung für die Anschaffung von Hackrobotern zum Beispiel geben könnte. Das heißt, dass die einfach günstiger werden für Landwirte, die damit arbeiten. Das kann natürlich aber auch nochmal sein über eine Forschungsrichtung, dass wir sagen, wir geben einfach nochmal Geld in eine Forschungspolitik, dass Universitäten und Forschungsinstituten vielleicht in Kooperation mit eher kleinen und mittelständischen Unternehmen nochmal einfach Geld in die Hand bekommen, um da nochmal gezielt weiterzuentwickeln, was braucht es vielleicht für eine pestizidfreie Unkrautbekämpfung, die wirklich attraktiv ist, auch für Leute, die jetzt aktuell mit Pestiziden arbeiten. Also das ist, glaube ich, so ein Ansatzpunkt, den ich ganz wichtig finde. Ein zweiter Ansatzpunkt, finde ich, ist auch nochmal wirklich in die Nischen zu gucken und was kann das da eigentlich leisten. Also es gibt ja auch nochmal ganz andere Modelle wie solidarische Landwirtschaften, wo du einfach sagst, wir machen Landwirtschaft in der Gruppe, also natürlich bewirtschaften wir nicht unbedingt in der Gruppe, aber mit großen 300, 400 Leuten, die daran irgendwie beteiligt sind, was wahnsinnig viel Koordinationsaufwand macht. Und Koordinationsaufwand nervt, ist arbeitsaufwendig. Und da kann Digitalisierung auch wahnsinnig viel leisten. Also in der Kistenplanung, in der Organisation von Ernteeinsätzen, Hilfseinsätzen. Da kann Technologie wahnsinnig viel leisten. Da wird auch gerade viel, und wirklich auch viel ehrenamtlich entwickelt, was ganz, ganz spannend ist. Und sowas nochmal anders zu fördern und nach vorne zu treiben, kann auch ein Einsatz sein. Dann finde ich es immer ganz wichtig, dass wenn wir Technologien entwickeln, das bitte nicht über die Köpfe der Landwirtinnen hinweg machen, sondern mit ihnen, damit wirklich die Technologien dann auch Probleme angehen, die es auf dem Feld gibt und nicht irgendwelche Sachen, die sich jetzt Leute im Büro ausgedacht haben, wo sie dachten, das ist vielleicht nützlich, ist es dann meistens nicht. Und natürlich ist dann nochmal eine Frage nach, okay, was müssen wir denn umgekehrt regulieren? Also die Frage von Datenerfassung, welche Daten dürfen eigentlich erfasst werden in der Landwirtschaft? Landwirtschaftliche Daten sind rechtlich ein schwieriges Konstrukt, weil es nicht so richtig Betriebsdaten sind, aber auch nicht so richtig persönliche Daten, sondern es fällt da eben oft zusammen. Das heißt, sie sind rechtlich nicht so richtig klar reguliert. Da müsste man reingehen.
Also, dass man diese Art von Daten mal definiert und Rechte dafür festlegt?
Genau, dass du einfach mal definierst, spannend. Was sind eigentlich landwirtschaftliche Daten, unter welche Sachen fällt es? Also sind das personenbezogene Daten, weil tatsächlich, wenn du natürlich als Landwirt zum Beispiel auf deinem Betrieb wohnst und dann selber mit deinem Trecker fährst und dann aber diese Daten an irgendein Unternehmen gehen, sind das natürlich recht persönliche Daten, weil du relativ klar siehst, wo du bist, zu welchem Zeitpunkt. Das ist das eine. Andererseits sind es natürlich irgendwie auch Betriebsdaten, weil es dann natürlich irgendwie Erntemengen und Einkommen und sowas geht. auch sensibel, auf eine andere Art sensibel und rechtlich tatsächlich anders geregelt im Datenschutzrecht, das wir in Europa haben. Das heißt, das ist so eine Grauzone, die muss irgendwie geklärt werden. Und dann muss eben auch geklärt werden, okay, mit diesen Großunternehmen, die gerade wahnsinnig viele Daten sammeln, welche Daten dürfen sie haben, in welcher Form dürfen sie die speichern und wie dürfen sie sie nutzen. Also ich glaube, es ist eine Frage von kluger Subventionspolitik auf der einen Seite und kluger Regulierung auf der anderen.
Ja, vielleicht da nochmal, ich muss gerade zurückdenken an eine Diskussion mit einem Sprecher des Deutschen Bauernverbandes auf Regionalebene, der meinte, es geht gar nicht darum, ob er jetzt Digitalisierung gut findet oder schlecht, weil sie kommt ja eh. Und ich finde es jetzt gerade schön, so wie du es beschrieben hast, vielleicht kommt sie eh, aber wie sie gestaltet wird, da lässt es ganz viel Spielraum. Und das ist was, glaube ich, was ich ihm nächstes Mal erwidern würde.
Auf jeden Fall, genau. Ich glaube, da haben wir Gestaltungsspielraum und das finde ich ist auch wirklich einfach wichtig zu sagen, Technologie überrollt uns nicht einfach so und dann ist sie da, sondern die wird gemacht von Menschen, von Unternehmen, von Organisationen, von Universitäten, von ForscherInnen, aber eben auch von Anwenderinnen. Und das finde ich ist auch nochmal wichtig zu sagen. Also gerade bei Landmaschinen gibt es so eine Expertise auf den Höfen, wie diese Maschinen funktionieren, wie sie vielleicht auch besser funktionieren könnten, was man genau braucht, was man da noch ranbauen, umbauen und so weiter machen könnte. Und das finde ich einfach wahnsinnig wichtig, da nochmal zu sagen, auch aus der Landwirtschaft raus, ne, gibt es da einfach wahnsinnig wichtige Impulse, wie eine gute Technologie aussehen kann.
Ja, dann Abschlussfrage. Wir haben mit Fails angefangen. Ein Roboter, eine Technologie, wo du so denkst, die ist richtig sinnvoll oder vielleicht noch nicht mal sinnvoll, aber du feierst sie einfach.
Okay, ich weiß tatsächlich nicht, wie sinnvoll sie ist und sie ist auch gerade noch im Pilotstadium, aber weil ich ja so ein kleiner Roboter-Nerd bin, es hat jetzt ein US-amerikanisches Start-up einen Laser-Unkraut-Jät-Roboter entwickelt, der also übers Feld fährt und statt du, dass du mit diesen mechanischen Tools arbeitest, schießt der...
Das klingt richtig unnötig.
Schießt der kleine Laser auf die Unkräuter. Mhm. Und quasi eliminiert sie damit. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie gut das funktioniert und ob das jemals in Serie geht. Aber als Idee feiere ich das gerade ein bisschen.
Cool, Star Trek.
Ja.
Sehr schön. Danke, Luisa.
Danke dir.